Ich denke, dass die Herausforderung gerade jetzt, wenn man beobachtet, was sich durch künstliche Intelligenz entwickelt, diese ganze Entwicklung ist so unglaublich schnell, exponentiell. Ja. Und ich glaube, dass jetzt im Grunde genommen die Herausforderung erst richtig beginnt. Ja, und ich glaube, die Medizin des 21. Jahrhunderts, die wird nicht daran scheitern, dass wir Krankheiten behandeln können, sondern im Prinzip, dass hochkomplexe Systeme nicht schnell genug zusammenarbeiten.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 91. 30 Jahre im Rettungsdienst. Was in unseren Notaufnahmen wirklich schiefläuft. Mit PD Dr. Stefan Kurz.
Er gehört zu den profiliertesten Stimmen der modernen Akut- und Notfallmedizin in Deutschland. Er ist Facharzt für Anästhesie und Public Health Experte. Ich freue mich sehr, dass Privatdozent Dr. Stefan Kurz heute bei uns ist. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie hochspezialisierte Medizin besser vernetzt, koordiniert werden kann, wie sie besser sich steuern lässt. Und insbesondere auch dort, wo Minuten über Leben und Tod entscheiden. Seine Schwerpunkte reichen, und darüber haben wir gesprochen beim letzten Mal, von der Aortenmedizin. Er ist gleichzeitig auch als Rettungsarzt tätig, fliegt auf dem Hubschrauber des ADAC und hilft den Menschen in schwerer oder schwerster Not. Herr Dr. Kurz, wenn man die politische Debatte verfolgt rund um die Notfallreform, könnte man denken, jetzt gab es die Gesundheitsreform, die Notfallreform war oder ist ein wesentlicher Teil davon. Klar, es wird noch gerungen um diese Einspardetails. Die einen sagen nicht bei mir, die nächsten sagen wieder nicht bei mir. Aber man kann schon denken, die Notfallreform ist beschlossen, Thema erledigt. Aber Sie sagen etwas anderes, nämlich, dass die Diskussion eigentlich jetzt erst beginnt. Warum?
Ja, also ich glaube letztlich, dass die Diskussion um die Notfallreform zu kurz greift. Wir sprechen also oft über neue Strukturen, neue Telefonnummern, Zuständigkeiten und Prozesse. Und ich glaube, dass das eigentliche Problem moderner Akutmedizin ein anderes ist. Deutschland hat also hochleistungsfähige Einzelstrukturen, aber diese Strukturen arbeiten häufig nicht schnell, intelligent und verbindlich genug zusammen. Wir haben in den letzten Jahren viel investiert in neue Notfallzentren, neue Klassifizierungen, neue Triage-Systeme. Das ist wichtig und richtig. Aber wir investieren aus meiner Sicht noch zu wenig in das, was die Strukturen letztlich miteinander verbindet. Also ich glaube, dass die nächste Revolution in der Akutmedizin nicht eine neue Therapie ist, sondern eine bessere Koordination.
Die ist wichtig, und das ist etwas, was die Björn-Steiger-Stiftung ja auch sehr stark treibt und wofür sie sich sehr stark einsetzt. Als Leitbeispiel dient oft Leitstellenpraxis in Österreich, die nämlich bundesweit, also in Gesamtösterreich, ein System mit nur einer Handvoll von Leitstellen hat. Nicht, weil sie nicht mehr haben wollten, aber weil es gelungen ist, aufgrund einer guten Koordination und Abstimmung untereinander und Digitalisierung eben einen solchen Leitfaden zu erarbeiten, der eingerichtet wurde und an dem sich jeder und jede orientieren kann, die gerade Hilfe gibt. Warum fällt uns das so schwer?
Ich glaube, das Problem in der Akutversorgung unserer Patienten ist, dass sie ja nicht die einzelnen Institutionen erleben, wie jetzt beispielsweise bei uns Rettungsdienst denkt Rettungsdienst, Klinik denkt Klinik, Leitstelle denkt Leitstelle, sondern die Patienten denken, sie sind in einem Versorgungspfad. Ja. Ja. Und letztlich bewegt sich ja der Patient durch ein einziges zeitkritisches System. Ja. Und bei kritischen Erkrankungen entscheidet sich die Prognose häufig nicht erst in der Behandlung, also im OP oder auf einer Intensivstation, sondern sie entscheidet sich vorher bei der Diagnostik, in der Kommunikation, in der Bildübertragung, Zielentscheidung, also welches Krankenhaus, der Transport und im Gesamten einfach die Aktivierung der richtigen Ressourcen. Ja, und diese Schritte sind einzeln gut organisiert, gut beherrscht, aber sie sind selten als ein zusammenhängender Pfad organisiert. Und jede Übergabe zwischen den einzelnen Stellen sind potenzielle Bruchstellen. Und Bruchstellen kosten sehr viel Zeit.
Die kosten Zeit, potenziell auch noch mehr als das, manchmal Leben. Was sind diese Bruchstellen konkret, wo es an einem Datentransfer, an einem Informationstransfer mangelt oder wo der schneller gehen könnte, bruchloser gehen könnte? Was meinen Sie konkret damit?
Also konkret kann man es, denke ich, sehr, sehr schön sehen an der Behandlung vom akuten Aortensyndrom. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht.
Wenn man dort Mediziner unter uns, Medizinerinnen und Mediziner, die wissen, was es ist. Wir haben nicht so viele, aber auch einige, die nur interessiert sind, würden Sie es denen einmal erklären, das akute Aortensyndrom?
Also im Prinzip die menschliche Aorta, also die große Körperschlagader, ist ja mittlerweile auch als genau die im Prinzip einmal vom Herz weg bis nach unten in den Bauchbereich läuft, ist mittlerweile ja auch als Organ, als eigenständiges Organ klassifiziert. Ja. Da spricht man, wenn es da zu einem Einriss, also beispielsweise einer Dissektion oder anderer Veränderungen kommt, im Oberbegriff von einem sogenannten akuten Aortensyndrom. Und gerade bei dieser Erkrankung ist es entscheidend, dass der Patient an die richtige Einrichtung kommt. Und dieser ganze Prozess oder dieser ganze Ablauf kann man das strukturelle Problem in unserer Akutversorgung am besten erkennen. Also man sieht beispielsweise in den Leitlinien wird oft diskutiert über Operationstechniken, über Prothesen, über verschiedene operative Verfahren. Es wird aber wenig darüber diskutiert, wie man solche Patienten beispielsweise schnell diagnostiziert, wie man sie richtig steuert, also im Prinzip einer Netzwerklogik und entsprechend die richtige Zielklinik entsprechend adressiert. Ja, und aus meiner Sicht ist am Beispiel des akuten Aortensyndroms ist also die Patientensteuerung Teil der Therapie und nicht erst die Operation. Ja.
Ja, können Sie erklären, warum hier jede Minute zählt?
Beim akuten Aortensyndrom, also am Beispiel der akuten Typ-A-Dissektion, das ist also im Prinzip, wenn es zu einem Einriss, also einer Dissektion in der Aorta kommt und die Diagnose ist gestellt, dann geht im Prinzip erst die richtige, beginnt die Organisation. Ne? Es beginnt also eine Kette von Fragen. Welches Aortenzentrum ist erreichbar? Wer hat Kapazität? Wer kann den Patienten übernehmen? Wo sind die Bilddaten? Kann man die einsehen? Wer entscheidet oder koordiniert den Transport? Und jede dieser Fragen kostet Minuten, also sehr, sehr viel Zeit. Ja, und bei einer Dissektion, also in diesem Fall, bedeutet jede verlorene Stunde unbehandelt eine erhöhte Sterblichkeit für den Patienten.
Das ist aufgrund der Abfrage und des Zusammenbringens der Informationen der Fall. Was ist Ihr Vorschlag? Wie können diese ja zwingend wichtigen Informationsflüsse besser koordiniert werden, besser zusammengebracht werden?
Wir haben in der deutschen Akutmedizin den Beweis, denke ich, erbracht. Es gibt Bereiche, in denen Netzwerkmedizin nicht nur theoretisch existiert, sondern seit Jahren operativ sehr gut funktioniert.
Beispielsweise Broke Unit zum Beispiel.
Genau, richtig. Die Traumanetzwerke der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie beispielsweise, Stroke Units, also sogenannte Schlaganfallzentren mit telemedizinischer Anbindung, gibt es sehr schönes Beispiel oder Modell wie Tempis in Bayern. Und diese Strukturen haben messbar die Versorgungsqualität verbessert. Sie zeigen also, dass deutsche Akutmedizin sehr wohl in der Lage ist, netzwerkbasiert zu denken. Und die entscheidende Frage lautet daher nicht, können wir das, sondern warum übertragen wir diese Logik nicht systematisch auf weitere Gebiete der Notfallmedizin?
Ja, warum nicht?
Also, ich denke, es liegt am Ende daran, netzwerkbasiert zu denken. Also, dass man im Prinzip die Voraussetzungen politisch schafft dafür, dass man einfach mehr netzwerkbasiert denkt. Und wenn man das Beispiel nimmt, also ich hatte es ja eingangs gesagt, das akute Ordenssyndrom, nehmen wir mal das Beispiel schwere Sepsis oder die Koordination von Brandverletzten, schwer verletzte Kinder, akute Vergiftungen. Überall ist dieselbe Mechanik. Also es ist zeitkritisch, wir brauchen hochspezialisierte Zentren und es ist koordinationsabhängig.
Jetzt erleben wir ja, Sie haben es angesprochen, ja, können wir es Inseldenken nennen, immer noch in der heutigen Zeit, also Rettungsdienst, Klinik, Leitstelle, Fachabteilung, noch viel mehr. Wie stark ist die Rolle des Föderalismus darin, diese ja, Inselstrukturen aufrechtzuerhalten?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Also wir betreiben im Prinzip eine Hochleistungsmedizin punktuell. Ja? Aber das Betriebssystem, also wie kommen die Patienten dorthin, wie findet eine Vernetzung statt, ist im Prinzip analog. Also kann man so sagen. Und wenn man jetzt sich die Rettungsdienstlandschaft in Deutschland anguckt, ja, sind nach meiner Information oder nach dem letzten Stand verfügen wir über 244 Leitstellen. Und diese Leitstellen sind nicht gut miteinander vernetzt. Also es ist nach wie vor so, dass man vielerorts Kapazitäten abtelefoniert und man im Grunde genommen keine echten gemeinsamen Lagebilder bekommt bei der Versorgung von bestimmten Erkrankungen. Ja. Und die ganze Notfallversorgung basiert aus meiner Sicht noch sehr, sehr stark einer bestimmten Verwaltungslogik. Also nicht einer Medizin mit Echtzeitdaten, die miteinander vernetzt sind und man schnell Entscheidungen treffen.
Nun sind Sie nicht, das müssen wir hier einmal sagen, Teil der Steiger-Stiftung. Sie haben auch kein Mandat für die Steiger-Stiftung oder dergleichen. Aber es ist trotzdem interessant, weil genau dieser Punkt ist ein zentraler Punkt der Björn-Steiger-Stiftung, den sie immer und immer wieder vorbringt. Und ich bin oft dabei oder beteilige mich auch daran, dass überraschende, ich will nicht sagen frustrierende, das ist es nicht, aber trotzdem überraschende ist, entweder, wie man es erzählt, er weiß das gar nicht. Viele Menschen wissen das gar nicht, dass die Leitstellen hier so wenig vernetzt sind im Vergleich zum Ausland, dass uns das Ausland in diesen Fragen weit überholt hat, mittlerweile viel koordinierter ist und deswegen auch effizienter ist. Milliarden, ich glaube 3-4 Milliarden, das ist die Zahl, die Herr Steiger immer nennt, ließen sich einsparen, zusätzlich ohne großen Aufhebens im Gesundheitswesen, wenn man diese von Ihnen auch angebrachte Digitalisierung einbringen würde. Und das Interessante ist, und deswegen habe ich das gerade erwähnt, wenn man das jemandem gegenüber erwähnt, auch Fachkundigen, also jetzt nicht Gesundheits-, aber im politischen fachkundigen Journalisten und Journalistinnen gegenüber, dann ist das für die völlig unverständlich, aber auch gar nicht bekannt und leider auch, das muss man auch sagen, nicht so relevant, weil der Eindruck ist da, bis man es mal im Persönlichen erlebt hat, auch ja, ich höre doch immer den Rettungswagen, der kommt doch und ob das jetzt 12 Minuten sind, 15 Minuten, ist doch auch nicht so schlimm. Das ist in etwa diese Haltung und ich frage mich und vielleicht haben Sie einen Tipp, wie wir das mehr ins Bewusstsein bringen können der Menschen, dass sie merken, dass wir bei der Digitalisierung, außer es gibt auch positive Beispiele, auch für Leitstellen gibt es positive Beispiele, beispielsweise da in Oldenburg, aber auch in anderen Bereichen, dass wir hier weiter vorankommen können. Also wie können wir ein stärkeres Bewusstsein schaffen, dass die Menschen merken, vor allen Dingen auch die Verantwortlichen, hier müssen wir was tun.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich will mal das Beispiel nehmen in der Luftrettung beim ADAC, in dem ich selbst seit Jahren aktiv bin. Dort denkt man ja auch nicht in Landkreisgrenzen oder entsprechend mehr in Netzwerklogik. Also Patienten werden nicht schnell irgendwo hingebracht, sondern möglichst schnell an den richtigen Ort. Ja, und wenn man jetzt das Beispiel nimmt, was wir jetzt gerade hatten, mit der hohen Anzahl an unterschiedlichen Leitstellen, die wir in Deutschland haben, und man dann in die Richtung Überlegung entwickelt, das beispielsweise massiv zu reduzieren, ja, kommen natürlich so Argumente wie, ja, man braucht so eine regionale operative Kompetenz, lokale Lagekenntnis, ja, eine gewisse Redundanz, ja. Aber die Informations- und Steuerungsebene müsste aus meiner Sicht viel, viel stärker vernetzt sein. Also aus meiner Sicht ist die Leitstelle der Zukunft, ist kein Ort, also kein physischer Ort, sondern ein Netzwerk. Und konkret bedeutet das, also eine moderne Leitstelle müsste in Echtzeit wissen, welche Klinik und welche Spezialkapazität gerade frei ist, welches Schockraumteam beispielsweise einsatzbereit ist, welche Bildgebung in welcher Qualität verfügbar ist. Und heute wird das vielerorts noch über Telefonschleifen, ja, oder bestimmte Erfahrungswerte gelöst, ja. Aber das ist nicht das Problem unserer Patientinnen und Patienten vor Ort, ja. Die machen oft, also ist im Grunde genommen aufgrund fehlender Werkzeuge, also dass man in der Lage ist, das schnell zu steuern, ja. Und deswegen denke ich, moderne Akutmedizin sollte heutzutage deutlich stärker in Richtung Netzwerkmedizin denken. Und dazu bedarf es aus meiner Sicht viel, viel stärkere politische Anstrengungen.
Sie haben es gesagt, die Leitstelle der Zukunft ist kein Ort, sondern ein Netzwerk. Das haben Sie gerade gesagt, haben Sie auch geschrieben. Wie würde eine solche Leitstelle der Zukunft, in einigen Gebieten gibt es sie, in Österreich sowieso schon aussehen?
Ich habe es ja eingangs jetzt gerade erwähnt, also eine sogenannte intelligente Patientensteuerung. Ja, also
wahrscheinlich auch mit künstlicher Intelligenz dann, wenn Sie weiter.
Möglicherweise. Also in die Richtung, dass man jetzt beispielsweise, also ich nehme mal wieder das Beispiel vom akuten Aortensyndrom, ne, dass also der Kollege oder die Kollegin, die einen solchen Fall in ihrer Notaufnahme hat, dass sie, also die machen im Prinzip nichts anderes im Moment, als dass sie Google aufrufen, dann geben sie ein, sie suchen eine Klinik für Herzchirurgie für diesen Fall. Die googeln. Und dann haben sie eine Liste von 6 oder 7 Kliniken, da fangen sie an, die abzutelefonieren. Ja, und bis man dann neben der normalen Patientenversorgung, die auch noch stattfindet, dann bekommt man Rückruf, dann sagt man, ja, wir haben im Moment kein Bett, dann ruft man den nächsten an, wartet wieder auf den Rückruf. Da vergeht unglaublich viel Zeit. Und das ist gerade bei dieser Indikation, natürlich auch bei anderen Notfallindikationen, genau der Punkt. Das ist Teil der Therapie, dass das schnell geht. Ja, und dass man schnell weiß, welche Klinik hat diese Kapazität und das richtige Team. Und dann am besten auch noch, dass die ganzen Informationen an einer Stelle, wie beispielsweise in Form eines Dashboards, zusammenlaufen und sich die beteiligten Akteure an diesem Patientenpfad oder an dieser Versorgung sich diese Informationen in Echtzeit ziehen können. Und zwar ohne zu telefonieren, also ohne dauernd hin und her zu telefonieren. Ja. Und dann im Grunde genommen fängt die Diskussion, wenn man sowas in diese Richtung entwickelt, dann sofort an, naja, da gibt es das Thema Datenschutz. Ja. Datenschutz ist aus meiner Sicht natürlich sehr, sehr wichtig, aber Versorgungssicherheit und Zeitkritik sind aus meiner Sicht ebenfalls Patientenschutz.
Ja, absolut. Gibt es eigentlich ein Land oder eine Region, wo Sie sagen, da haben die wirklich verstanden, wie moderne Netzwerkmedizin funktioniert?
Also ich glaube, wir tun ganz gut daran, hin und wieder mal so auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Und es gibt ja 3 sehr, sehr gute Beispiele in Europa. Beispielsweise in den Niederlanden haben wir ein Trauma und es ist ein Trauma- und Akutversorgung sehr, sehr stark zentralisiert, also weniger Standorte, ja. Aber also jeder der Standorte dort ist in sogenannten Netzwerkknoten organisiert mit klaren Zuständigkeiten und einheitlicher Kommunikation und überregionaler Steuerung. Ja. Beispielsweise in Dänemark. Dänemark hat seinen Rettungsdienst in den vergangenen Jahren konsequent vereinheitlicht. Also weniger große Leitstellen, einheitliche Standards, klare Zielklinik-Algorithmen. Und das dritte Beispiel ist die Schweiz. Die arbeitet beispielsweise mit der REGA in einer Logik, die wir in der deutschen Luftrettung gut kennen, also auch überregional, netzwerkbasiert und durchgehend digital. Also diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, die sind uns medizinisch nicht überlegen, aber sie haben die Struktur einfach anders gedacht. Also sie haben nicht zuerst die Frage gestellt, wer zuständig ist, sondern die Frage, was der Patient braucht, und haben daraus entsprechend die Strukturen abgeleitet.
Ja, vom Patienten her gedacht, vom Einsatz her gedacht und dementsprechend optimiert. Das wünscht man sich auch hier, weil das ergeben ja auch Berechnungen, die es zusätzlich auch noch erhebliche Kosten sparen würde. Wir reden ja viel über Wirtschaftlichkeit und Kostendruck, aber gleichzeitig ist es ja so, dass man bei der Akutmedizin nicht nur auf Kosten gucken soll. So verstehe ich Sie. Richtig? Warum?
Ja, das ist richtig. Und das ist ja jetzt auch an dem Beispiel der jetzt diskutierten Notfallreform. Ja, da gibt es ja auch die Punkte der Wirtschaftlichkeit und auch der Kostendeckelung. Ja. Und aus meiner Sicht muss also der Maßstab der Notfallversorgung oder der medizinisch notwendige Versorgungsbedarf nicht an der Budgetlogik orientiert sein. Ja, der Rettungsdienst aus meiner Sicht funktioniert nicht wie ein planbarer elektiver Bereich. Also wir planen irgendwie Gallenblasenoperationen, also elektive Fälle. Ja. Und letztlich finanziert man im Rettungsdienst nicht den einzelnen Einsatz, sondern man finanziert eine Vorhaltung, eine 24/7-Verfügbarkeit, eine Eskalationsfähigkeit, Netzwerkfähigkeit und natürlich auch eine entsprechende Redundanz. Ja, und da finde ich, also das ist meine persönliche Meinung, funktioniert eine Kostendeckelung nicht. Das führt, das ist, denke ich, verfehlt das Ziel.
Allein das Vorhalten kostet ja, Vorhalten bedeutet ja nicht zwingend immer Einsatz, aber ist natürlich zwingend notwendig, um im Einsatzfall verfügbar zu sein. Sie haben positive Beispiele erwähnt, Dänemark, Niederlande, Schweiz. Wenn Sie schauen, was könnten deutsche Entscheider sofort übernehmen, ohne das gesamte System neu zu erfinden?
Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel der Wirtschaftlichkeit gehen. Ja, es ist so, wenn man das im Prinzip starr an solche Begrenzungsmechanismen koppelt, ja, besteht letztlich die Gefahr, dass man genau die Strukturen, die wir eigentlich verändern wollen, schwächt, ja, die man für eine letztlich funktionierende Notfallversorgung braucht. Und schlechte Koordination produziert letztlich genau das, was niemand will. Fehltransporte, Doppeluntersuchungen, sekundäre Verlegungen, verzögerte Therapien. Und da ist aus meiner Sicht viel, viel mehr Geld aus dem System. Also kann man aus meiner Sicht viel, viel mehr in dem System einsparen, als wenn man das einfach deckelt und im Prinzip so wieder lässt, so nach dem Motto, naja, organisiert euch mal selber, ja, dass das entsprechend funktioniert. Also das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
Jetzt waren wir ja in vielem in Deutschland führend oder mitführend, auf jeden Fall in Europa. Und bevor ich mich bei der Björn-Steiger-Stiftung so intensiv mit diesem Thema befasst habe, habe auch ich immer gedacht, wir sind es immer noch, gerade in diesem Gesundheitssektor, weil wir sind ein modernes Land, wir sind gut föderal strukturiert, aber mit entsprechenden Mitteln ausgestattet. Wenn man durch die auch kleineren Ortschaften fährt, sieht man überall zum Teil hervorragend ausgestattete, technisch ausgestattete Leitstellen, Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren. Das Engagement ist da der Menschen, die sich da vor Ort einbringen. Wann haben wir in der Vergangenheit den Schalter nicht umgelegt? Und wann sind die anderen Länder oder einige der anderen Länder an uns vorbeigezogen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, also ich denke, wenn man sich die Leitstellenstrukturen in Deutschland anguckt, ich glaube, dass da so der Punkt vor 15 oder 20 Jahren angefangen hat zu kippen. Ja, Sie haben gerade erwähnt, also was sehr, sehr wichtig ist, dass natürlich alle Akteure in den einzelnen Bereichen, also vor allem auch der Akutversorgung, natürlich sehr, sehr gut ausgebildet sind, sehr gut organisiert sind und auch sehr hoch motiviert sind. Also ich erlebe das selber täglich auch im Notarztdienst, was für gut ausgebildete und professionell zusammenarbeitende Teams man hat. Ja. Und letztlich fällt das Ganze ja nicht vom Himmel. Ne? Also man muss die Leute ja letztlich trainieren, man muss zusammen üben, man braucht sektorenübergreifende Fortbildung beispielsweise, Standards miteinander zu teilen. Und das funktioniert, also die Akut- und Notfallversorgung funktioniert aus meiner Sicht in einem föderalistisch geprägten System nicht. Ne? Also der Notfallpatient endet ja nicht irgendwie an der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg beispielsweise. Ja? Und man muss es jetzt einfach schaffen, dass die gut ausgebildeten Menschen, die in dem System arbeiten, dass man das, also die ganzen PS im Grunde genommen, auf die Straße bringt und die letztendlich diese Strukturen schafft, dass das einfach perfekt funktioniert. Ich denke, noch ein wichtiger Punkt, also in der ganzen Debatte, ist natürlich auch, dass natürlich das ganze Personal gerade jetzt im Gesundheitswesen ein äußerst knapper Faktor ist.
Das stimmt.
Ja, und letztlich sind intelligent vernetzte Systeme der Schlüssel aus meiner Sicht, um das Personal zu entlasten. Also es nicht zu ersetzen, sondern zu entlasten.
Glauben Sie eigentlich, Herr Dr. Kurz, dass Deutschland die Notwendigkeit dieser Veränderung mittlerweile realisiert und verstanden hat? Oder fehlt es da immer noch an Erkenntnis, vielleicht sogar Druck?
Ganz ehrlich, nein. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen an der Realität der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten vorbeigeht. Und ich denke, dass die Herausforderung gerade jetzt, wenn man beobachtet, was sich durch künstliche Intelligenz entwickelt und diese ganze Entwicklung ist so unglaublich schnell, exponentiell. Ja. Und ich glaube, dass jetzt im Grunde genommen die Herausforderung erst richtig beginnt. Ja. Und ich glaube, die Medizin des 21. Jahrhunderts, die wird nicht daran scheitern, dass wir Krankheiten behandeln können, sondern im Prinzip, dass hochkomplexe Systeme nicht schnell genug zusammenarbeiten.
Lassen Sie uns einmal träumen. Sie haben ein Treffen mit der Bundesgesundheitsministerin, die sagt, ich habe eine ganz besondere Möglichkeit. Ein Wunsch, den Sie mir nennen, den kann ich sofort erfüllen. Welcher Wunsch wäre das?
Also ich denke, dass im Prinzip ein intelligentes Netzwerk oder ein digitales Netzwerk, wo man versucht, unterschiedliche Notfallindikationen zusammenzubringen, dass man eine Plattformlösung schafft, dass man weiß sofort, wo bringe ich einen Patienten hin? Also wo ist meine Zielklinik? Wie organisiert man das möglichst digital in Echtzeit? Das wäre mein Wunsch.
Letzte Frage, lieber Dr. Kurz. Sie beschäftigen sich intensiv, und da sind wir sehr dankbar für, mit den Problemen, mit den Herausforderungen des Gesundheitswesens. Sie beschäftigen sich ebenso intensiv mit Lösungen und möglichen Wegen aus diesem Zustand heraus. Sie bringen sich ein, Sie arbeiten als Notfallmediziner und bringen Ihre Expertise tagtäglich bei Ihren Einsätzen in die Luft und auf die Straße. Da müssen wir natürlich den Hinweis machen, dass die Luftrettung auch von der Björn-Steiger-Stiftung erfunden und tatsächlich eingebracht worden ist, unter großen Herausforderungen für den Gründer der Björn-Steiger-Stiftung, den Vater des jetzigen Präsidenten Pierre-Henrik Steiger, und der zeitweise sein Haus verpfändet hat, um den ersten Rettungshubschrauber tatsächlich anzuschaffen. Also da liegt auch ein Teil Steiger-Stiftung drin. Und also großen Respekt vor Ihrer Arbeit, die Sie machen. Glauben Sie eigentlich, oder ich frage anders, was macht Ihnen trotz dieser Herausforderung immer noch Hoffnung?
Also ich glaube, so ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist die Zusammenarbeit mit den ganzen professionellen Kolleginnen und Kollegen in der Notfallmedizin. Das ist auch jetzt, also ich glaube nächstes Jahr, also ich habe 1997, 98 mit meinem Zivildienst beim Roten Kreuz im Rettungsdienst begonnen. Also das sind dann praktisch nächstes Jahr 30 Jahre Erfahrung im Rettungsdienst. Und auch bis zum heutigen Tag motiviert mich genau dieser Punkt, diese Arbeit weiter zu machen, das fortzusetzen, mich mit Leuten in diesem Bereich auch auszutauschen, auch Gedanken mitzunehmen, wie man so eine Versorgung verbessern kann. Und das ist für mich jeden Tag ein Grund, mich in dem Bereich zu engagieren, also weiter zu engagieren.
Und wir sagen danke für dieses Gespräch, danke für Ihr Engagement, auch stellvertretend für all diejenigen Helferinnen, Helfer, Pflegerinnen und Pfleger, Rettungssanitäterinnen und Sanitäter, Ärztinnen und Ärzte, die das täglich tun. Ganz besonders dank Ihnen, dass Sie auch diesen wichtigen Aspekt mit uns geteilt haben und dass Sie auch eben ein großen Ziel hier zum Ausdruck bringen, eben die Notfallversorgung noch besser zu organisieren und zu gestalten, sie digitaler zu machen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kurz, für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank, bedanke mich auch.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.